Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox. Moin und willkommen beim Bistro Matavox. Mein Name ist Joël Adami und bei mir ist Melanie Czarnik. Guten Morgen, Melanie.
Guten Morgen, Joël.
Melanie, du hast uns wieder eins von diesen Gesundheitsthemen mitgebracht, die ja immer nicht ganz so angenehm sind, aber so ist das nun mal. Diesmal geht es um eine Krankheit, die vielleicht nicht so bekannt ist, wie sie sein sollte. Die nennt sich Lipödem. Was ist das denn für eine Krankheit und wie äußert sie sich?
Ja, also erstmal bringe ich natürlich immer gerne diese Themen in die Öffentlichkeit. Und wie du gesagt hast, das ist eine Erkrankung, die nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie vielleicht verdient. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil sie relativ häufig vorkommt. Also es gibt Schätzungszahlen, auch hier dadurch, dass die Aufklärung in diesem Bereich noch nicht so vorangeschritten ist, sind es hauptsächlich Schätzungszahlen, aber es sind immerhin 10-12% von Frauen und Personen, die assigned female at birth sind, also zum Beispiel nicht-binäre Personen, die davon betroffen sind. Und die Krankheit äußert sich, wie der Name schon andeutet, durch eine Fettansammlung. Also es ist eine Fettverteilungsstörung. Lipödem, das ist ja dann das Fett. Und das Problem ist, dass sich dieses Fett nicht so verhält, wie es normales Fett tut. Also es gibt ja auch noch verschiedene Fettformen. Es gibt ja braunes Fett und weißes Fett und Fett, was zwischen den Organen sitzt und Fett, was außen vielleicht als Rettungsring vorkommt. Aber dieses Fett, dieses Lipödemfett, ist krankhaftes Fett. Das heißt, das bildet sich meistens in Schüben und auch getriggert durch eben Östrogene, durch Hormone. Und es setzt sich an den Beinen und an den Armen fest. Und das eigentliche Problem daran ist, dass dieses Fett, was sich bildet, so ein bisschen eine andere Struktur hat als anderes Fett, dadurch die Lymphdrüsen blockiert und die Lymphbahnen. Es staut sich Lymphwasser in den Beinen und in den Armen und das führt zu einer Schmerzhaftigkeit im Druckempfinden und auch so, dass man das Gefühl hat, man hat so Beine wie Blei, so richtig schwere Beine. Man kann nicht lange stehen, besonders an heißen Tagen hat man schmerzende Beine. Man ist wirklich in seiner Lebensqualität eingeschränkt. Und jetzt kommt der eigentliche Haken, der uns dann auch ein bisschen zum Thema führt. Normalerweise, wenn ich Fett ansetze, ich sage jetzt normalerweise, es gibt natürlich auch andere Erkrankungen, die mit dem Lipödem dann oft verwechselt werden, wie die Adipositas. Aber normalerweise, wenn ich Fett ansetze, kann ich es auch wieder abnehmen. Durch eine Diät, durch Sport, durch Bewegung. Das geht beim Lipödem nicht. Also das Fett, was in Schüben dazugekommen ist, lässt sich nicht mehr abnehmen. Also es gibt keine Möglichkeit, dieses krankhafte Fett zu verlieren, außer eben die Liposuktion, also die Fettabsaugung.
Das heißt, das erste Problem, mit dem die Betroffenen zu kämpfen haben, ist dann oft, dass es überhaupt nicht erkannt wird, dass es diese Krankheit ist, sondern verwechselt wird.
Ganz genau. Also ein Satz, der sich wirklich eingebrannt hat bei mir in der Recherche, weil der immer wieder kam von Betroffenen und auch von den Ärztinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist, dass dieser Ratschlag, machen Sie mehr Sport und essen Sie weniger. Das ist etwas, was die Betroffenen jahrelang, also da gibt es auch so ein Diagnosegap, nennt man das. Das heißt, die Problematik tritt auf und die Diagnosestellung ist dann erst 10, 15, manchmal 20 Jahre später, weil die Ärztinnen, die sich mit dem Thema nicht auskennen, einfach den Ratschlag geben, ja, machen Sie halt mehr Sport und essen Sie weniger und das bringt halt überhaupt nichts.
Nun gibt es eine andere Krankheit, die es ähnlich schwierig hat, gesellschaftlich Anerkennung zu kriegen. Das ist die Endometriose, die auch vor allem Frauen und sonstige Leute, die assigned female at birth waren, betrifft. Das ist ja jetzt sicherlich kein Zufall, dass gerade die diese zwei unter Gänsefüßchen Frauenkrankheiten es so schwierig haben, anerkannt zu werden und dass die Behandlung bezahlt wird.
Absolut. Das ist einfach ein politisches Problem. Das ist ein Problem der patriarchalen Gesellschaft, dass diese Erkrankungen einfach ja, schlicht untergehen. Also der Arzt, mit dem ich gesprochen hatte, Tobias Hirsch, der hat, als ich ihn darauf ansprach, mir auch sofort zugestimmt und gesagt, er hat selbst vor dem Bundestag, als er dort eine Rede hielt zu dem Thema, auch gesagt, er würde sich fragen, wie der Krankheitswert wäre, wenn Männer Menstruationsbeschwerden hätten. Wie dann die Krankschreibungsrate wäre, würde ihn sehr interessieren. Er meint damit, sobald Männer betroffen sind, werden Erkrankungen anders ernst genommen. Das gilt besonders für Erkrankungen, die als Leitsymptom in Anführungszeichen subjektives Element haben. Und das ist bei der Endometriose wie auch beim Lipödem der Schmerz. Also Schmerz ist ja relativ subjektiv in Empfinden. Und es ist immer noch so in dem Gesundheitssystem, dass Frauen zum Beispiel weniger Schmerzmittel verschrieben bekommen. Übrigens auch ist da auch eine rassistische Komponente bei, weil Person of Color bekommen noch weniger Schmerzmittel, weil die Ärzte davon ausgehen, die stellen sich an, die sagen, das tut weh, dabei tut es gar nicht weh. Dabei ist es ja auch schon wissenschaftlich erwiesen, dass Frauen eine höhere Schmerzschwelle haben als Männer jetzt zum Beispiel. Das ist perverserweise ja umgedreht. Aber dennoch, es ist einfach eine sehr schlechte Lobby dahinter, was, glaube ich, auch daran liegt oder ein Teil davon ist, dass bei vielen Erkrankungen die Bewegung aus den Betroffenen reinkommen muss. Also die Betroffenen müssen Druck machen, damit sich politisch etwas bewegt. Und jetzt ist es ja leider innerhalb dieser gesellschaftlichen Struktur so, dass Frauen sowieso schon oft eine Mehrbelastung erfahren, ganz besonders Mütter. Und gerade sowohl bei der Endometriose als auch beim Lipödem ist Schwangerschaft zum Beispiel ein Triggerpunkt, also der Zeitpunkt, wo die Krankheit ausbricht oder wo sich ein Schub einstellt, einfach aufgrund von den Hormonschwankungen. Und dann haben Frauen eben eine Doppelbelastung. Sie sind Mütter, sie müssen oft arbeiten oder sie wollen natürlich auch oft arbeiten. Und sie haben ja mehr als Männer die Care-Arbeit am Hals, sage ich jetzt mal. Und wenn man das alles zusammennimmt und sich dann vorstellt, man müsste jetzt nochmal einen Verein gründen, womit ja schon viel Arbeit dann zusammenhängt und nochmal so ein extra Arbeit. Und deshalb ist es da, glaube ich, nochmal extra schwer. Also weißt du, was ich sagen will? Es sind so die zwei Seiten, die schwer sind. Das Standing, die Lobby ist sowieso schon klein in der Politik. Und dann nochmal diese zusätzliche Arbeit zu leisten mit der ganzen Vereinsarbeit. Und das ist auch der Grund, weshalb es gab ja mal ein Lipödem-Verein in Luxemburg und danach auch ein Lipödem-Lymphödem-Verein. Beides kleine Vereine. Beide gab es nur ein paar Jahre und dann haben sie sich halt aufgrund dessen aufgelöst, weil es zu wenig Menschen waren, die diese Arbeit haben leisten können.
Und sie wahrscheinlich auch so ein bisschen einen Kampf gegen die Windmühlen geführt haben.
Ganz genau.
Was für Behandlungsmethoden gibt es denn jetzt eigentlich? Du hast schon ein paar benannt. Es gibt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, einige Möglichkeiten, um gegen diese Krankheit zu kämpfen, aber schlussendlich dann nur die Fettabsaugung, die wirklich dauerhaft hilft, oder?
Ja, also es ist so, es gibt eine konventionelle Therapie, die setzt sich zusammen aus einerseits Kompressionskleidung. Man kennt Kompressionskleidung ja zum Beispiel auch von Venenerkrankungen. Die für Lipödeme ist ein bisschen anders, also in der Strickart, weil sie halt auch fester sein muss. Kompressionskleidung tragen Betroffene dann tagsüber, jeden Tag. Und auch diese ist relativ teuer. Die muss ja immer individuell angepasst werden. Die kosten dann so um die 500 Euro aufwärts. Und die CNS zum Beispiel übernimmt 4 Paar im Jahr. Und eine Kompressionskleidung hält ungefähr 6 Monate. Man kann zum Beispiel 4 Paar Strumpfhosen kaufen. Die CNS setzt 80% der Kosten. Und dann kann man sich ja ausrechnen, wenn man die jeden Tag tragen muss, muss man sie ja auch nahezu jeden Tag waschen. Und deshalb ist das auch ein bisschen ein Problem. Aber hier hat zum Beispiel der betroffene Verein schon von 2 auf 4 erhöhen können. Das ist natürlich dann auch, wie du sagst, Kampf gegen Windmühlen. Man kommt voran, aber es dauert einfach unglaublich lang. Die andere konventionelle Therapie ist eine Lymphdrainage. Also es sind so eine bestimmte Massagetechniken, die dazu führen, dass dieses gestaute Lymphwasser, was ja die Schmerzen verursacht, weil sich das entzündet, das sind so kleine Mikroentzündungen dann, und mit der Massage wird das gestaute Lymphwasser quasi gelöst, sodass es abgebaut werden kann. Eine Lymphdrainage, dazu muss man zu einem Physio gehen und die CNS bezahlt am Tag nur eine halbe Stunde. Mit einer halben Stunde kriegt man aber nur ein Bein gemacht, was ja auch bescheuert ist, weil dann müsste man Montag das linke Bein machen, Dienstag das rechte Bein und diese ganze Prozedur muss man regelmäßig wiederholen. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie stark man betroffen ist, aber de facto sind das Therapieformen, die man dann immer machen muss. Es gibt auch die Liposuktion, also die Fettabsaugung, die lindert die Schmerzen dann für einen längeren Zeitraum. Bei etwa 10% kommt es dann wieder zu Rezidiven, also dass an derselben Stelle wieder ein Fettschub kommt. Bei 90% ist das aber nicht der Fall. Also 90% der Betroffenen haben dann an dieser Stelle wirklich eine dauerhafte Linderung. Die Krankheit an sich bleibt aber bis dato unheilbar. Das heißt, es können immer wieder Schübe kommen. Man muss immer darauf achten, auf seine Hormone, man muss immer auf die Ernährung achten. Also da ist es dann eine Ernährung, die halt entzündungshemmend ist. Auch wieder eine Wissenschaft für sich, womit man sich dann beschäftigen muss. Aber genau, das sind so grob die Therapieformen, die es gibt.
In Deutschland gibt es jetzt mehr Kostenübernahme. In Luxemburg stellt sich die CNS aber weiterhin stur. Wieso ist es eigentlich so?
Tja, das ist die Gretchenfrage. Also das ist wirklich die große Frage, die sich mir gestellt hat, weil es, als ich dann recherchiert habe zum Thema, sich herausgestellt habe, dass es wirklich gar keinen Sinn macht, dass sich die CNS jetzt noch querstellt und die Argumente, die da hervorgebracht wurden, auch wiederum keinen Sinn machen. Ich kann das kurz versuchen zu erklären. In Deutschland ist es seit Juli so, dass angekündigt wurde vom gemeinsamen Bundesausschuss, dass die Liposuktion, also die Fettabsaugung, von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird ab 2026. Also das muss immer dann, da muss ein Schlüssel erstellt werden, ähnlich wie bei der CNS, damit es in die Regelleistung kommt. Und dieser Prozess dauert einfach bis Anfang nächsten Jahres. Und ab dann, es gibt natürlich auch Vorgaben, aber ab dann kann man über die gesetzliche Krankenkasse sich operieren lassen. Der Grund, warum die GBA so entschieden hat, ist, dass im Juli Ergebnisse vorlagen von einer Studie, die sie selbst im Auftrag gegeben hatte. Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu diesem Knackpunkt, den wir ganz am Anfang angesprochen haben. Dadurch, dass die Krankheit so wenig Aufklärung erfahren hat, war die Studienlage auch wenig belastbar. Deshalb hat der GBA erst diese Studie in Auftrag gegeben. Das hat dann auch wieder Jahre gedauert. Aber jetzt sind die Ergebnisse da. Und die Ergebnisse belegen das, was alle Ärztinnen, die sich mit dem Thema schon auskennen, auch schon Anfang letzten Jahres in einer Leitlinie publiziert haben. Nämlich, dass eine Fettabsaugung auch in früheren Stadien der Erkrankung Sinn macht. Jetzt sage ich Stadien. Die Erkrankung hat 3 Stadien. Kann es sich am besten verbildlichen, wenn man sagt, die Stadien richten sich nach der Silhouette der Frau, also das, nach den Äußeren, wie es aussieht. Das heißt, Stadium 1 ist dann noch wenig geschwollen, Haut noch glatt. Stadium 2, da sieht man schon größere Fettansammlungen, die Haut wird dellig. Und Stadium 3 sind dann schon wirklich massive Fettansammlungen mit sehr delliger Haut, wie man vielleicht das mit Zellulite verwechseln könnte. Jetzt ist es aber so, dass das Leitsymptom, und das ist ja der Schmerz, unabhängig davon auftritt. Das heißt, eine Betroffene in Stadium 3 kann weniger Schmerzen haben als eine Betroffene in Stadium 1, wo das ein Laie vielleicht noch nicht mal erkennen würde, dass da überhaupt irgendwas ist. Aber die Betroffene hat Schmerzen, hat diese Erkrankung und will natürlich auch da eine Entlastung haben, will eine größere Lebensqualität haben und kann sich dann für eine Fettabsaugung, zu einer Fettabsaugung entschließen und würde in Deutschland ab Anfang nächsten Jahres dann auch finanziell unterstützt werden. Die CNS beharrt aber darauf, weist in ihrer parlamentarischen Antwort darauf, dass es Studien gibt, die halt sagen, ja, da man sieht, dass die Liposuktion die Lebensqualität erhöht, aber weil die Studienlage noch nicht genügend belastbar ist, rekommendieren wir das erst ab Stadium 3. Jetzt steht aber in der Studie, die in dieser Antwort genannt wurde, genau in der Studie steht drin, die Ergebnisse der Liplex-Studie, die dieses Jahr herausgekommen sind, sind abzuwarten und daraufhin soll eine Neubewertung erfolgen. Jetzt ist diese Liplex-Studie genau die Studie, weshalb der GBA gesagt hat, wir übernehmen die Kosten. Das heißt, logischerweise müsste die CNS ja jetzt auch sich aufgrund dieser Studie das neu bewerten und sich eigentlich dann auch danach richten, wie es jetzt in Deutschland der Fall ist. Das will sie aber natürlich nicht, weil das würde ja bedeuten, dass dann mehr Kosten auf sie zukommen. Ich habe auch da nochmal nachgehakt beim Gesundheitsministerium, aber die Antworten, die ich bekommen habe, waren genauso ausweichend wie die, die auf die parlamentarische Anfrage gegeben wurden. Also ich glaube, da wird leider noch ein bisschen Arbeit von der betroffenen Seite dann leider wieder notwendig sein, damit sich diese Mühle ein wenig weiter dreht.
Okay, Melanie, ich danke dir für deine ausführlichen Erklärungen zu dem Thema. Deinen Artikel kann man natürlich auch lesen auf vox.lu, auf unserer schönen neuen Homepage, aber natürlich auch im Print. Das bekommt man entweder per Abo oder im gut sortierten Zeitungsladen. Und dann bleibt mir noch dir und unseren ZuhörerInnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, am Bistro Mottavox.
Schönes Wochenende. Ciao.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro Mottavox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Dinger Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro Mottavox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Dabei Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.